Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Diese Welt ist infiziert und das gleich auf unterschiedlichen Feldern. Dass die Finanzmärkte heute quasi zusammengebrochen sind, nun ja, da könnte man dann noch sagen, da entweicht eben viel Luft der Spekulation. Doch das alles hat auch mit Angst zu tun und mit mangelndem Vertrauen. Und damit sind wir natürlich bei der nächsten Krise und die hat mit dem Virus zu tun, das heute viele Nachrichten, auch unsere hier im Deutschlandfunk, beherrscht. Auch wir werden Sie aktuell informieren. In dieser Sendung haben wir dann unter anderem die weiteren Themen, die Gespräche Erdogans bei der NATO und der Europäischen Union. Und jetzt soll es Arbeitskreise geben. Die Koalition will Minderjährige von den griechischen Inseln nach Deutschland holen. Den Kurssturz an den Börsen habe ich gerade schon angesprochen, den werden wir auch näher beleuchten. Dafür gibt es eine Zunahme bei den US-Waffenexporten und den Blick in die Kommentarspalten. Das alles haben wir natürlich für Sie im Deutschlandfunk. Wir beginnen aber in Brüssel. Der türkische Präsident hat dort Gespräche geführt, sowohl mit der NATO als auch mit wichtigen EU-Vertretern. Immerhin, vorher hatte er das ein oder andere Zeichen des guten Willens gesandt. Einzelheiten dazu von Bettina Klein.
Nach 2 Stunden war das Treffen mit dem türkischen Präsidenten bereits beendet. Die anschließende Pressekonferenz fand ohne ihn statt. Eine wichtige Gelegenheit zum Meinungsaustausch über verschiedene Themen sei das gewesen, erklärte Ratspräsident Charles Michel.
It was important to have this occasion to exchange our views about different topics related to the relationships between Turkey and the European Union.
Im Kern soll es jetzt erst einmal darum gehen, die unterschiedlichen Sichtweisen auf den sogenannten Türkei-Deal zu klären, also die Flüchtlingsvereinbarung mit der EU von 2016, von der die EU verlangt, dass sie eingehalten wird und die Türkei behauptet, es sei die EU, die sie bricht. Stoff also nun für eine kontinuierliche Arbeitsgruppe, bestehend aus dem EU-Außenbeauftragten Borrell und seinem türkischen Gegenpart, dem Außenminister, nebst Teams.
We decided to task Josep Borrell, the high representative, with his counterpart in Turkey, the Minister of Foreign Affairs, each of them with a team to work.
Die sollen in den nächsten Wochen zusammen mit Experten die umstrittenen Zahlen und Fakten klären. Die Türkei etwa behauptet, ihr würden die versprochenen Visaerleichterungen und der Ausbau der Zollunion nicht gewährt. Die EU dagegen argumentiert seit langem, dass die Türkei ihrerseits die vereinbarten Bedingungen dafür nicht erfüllt, etwa durch die weitere Verschärfung der Antiterrorgesetze nach dem Putsch. Wir haben darüber diskutiert, wie wir die noch fehlenden Dinge umsetzen können, so Ursula von der Leyen, wie wir ein gemeinsames Verständnis darüber entwickeln, was noch fehlt und was bereits existiert.
We discussed today how to implement the missing pieces, to map it again, to analyze it, to have a common understanding what is missing and what is already in place and then to implement the missing elements.
Die EU halte an der Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei fest, vorausgesetzt, das geschehe auch umgekehrt. Womit gemeint ist, sie lässt nicht weiterhin Migranten an die Grenzen zur EU. Der politische Dialog mit Präsident Erdogan soll in den nächsten Tagen weitergeführt, die Mitgliedstaaten informiert werden. Insgesamt gehe es in eine gute Richtung. Es war ein konstruktiver Dialog, so die Kommissionspräsidentin. Klassisches Fazit.
It is good that the lines of communication with Turkey remain open and active.
Es ist gut, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben und genutzt werden. Ein guter Startpunkt für einen Prozess, der das Ziel habe, eine Perspektive für die Migranten und Stabilität für die Region zu finden.
So I think today was a good starting point of a process that has as a goal, as an aim, first of all a perspective for the migrants and stability for the region.
Bei einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär hatte Präsident Erdogan zuvor auf Solidarität der NATO-Partner gepocht und weitere Zusagen für militärische Unterstützung gefordert. Die NATO hatte vor Jahren bereits ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, inklusive Luftabwehr und AWACS-Aufklärung. Wir schauen uns an, was wir darüber hinaus tun können, wiederholte Jens Stoltenberg seine Formulierung von vor 10 Tagen. Die Spannungen mit Griechenland sind auch im nordatlantischen Bündnis spürbar. Ohne das Land beim Namen zu nennen, verwahrte sich der türkische Präsident dagegen, dass ein Land, wie er sagte, die gegenwärtige Krise und die EU dazu benutze, sich ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen. Eine Formulierung, die die Kritik an der Türkei durch die EU fast wortgleich widerspiegelte.
Das war der Bericht von Bettina Klein. Das Ganze wollen wir vertiefen. Dazu begrüße ich am Telefon heute Abend bei uns im Deutschlandfunk Christian Brakel für die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir an mit dem, was wir heute in Brüssel gehört oder vielleicht auch nicht gehört haben. Herr Erdogan ist nicht vor die Presse gegangen. Er hat das dann den europäischen Vertretern überlassen. Wenn ich jetzt einen Strich unter alles ziehe, was ich da aus Brüssel gehört habe, zumindest heute Abend, würde ich sagen, das ist schön. Wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ist das zu böse?
Also es ist bestimmt nicht ganz unzutreffend. Es war klar, dass die beiden Seiten im Moment ein sehr angespanntes Verhältnis haben. Es war klar, dass viele der Forderungen, die die Türken haben, in Brüssel erstmal heute keine Erwiderung finden würden. Ich glaube, aus dem von der Leyen-Statement hat man aber zumindest gesehen, dass die EU ein großes Interesse daran hat, den Türken doch irgendwie entgegenzukommen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt, nicht solange die Krise an der griechischen Grenze andauert.
Beginnen wir damit, einen Schritt zurückzugehen. Es hat ja erste Hinweise gegeben auf dem Wasser, dass die türkischen Behörden auch wieder Flüchtlinge aufgehalten haben. War das sozusagen ein Zeichen des guten Willens von Erdogan, bevor er losgefahren, geflogen ist?
Ja, ich glaube, das war eines der wichtigen Voraussetzungen überhaupt, dass dieses Treffen stattfinden konnte. Und es gibt auch Signale, oder auch am Wochenende gab es hier auf jeden Fall von Personen, die sich an der Grenze noch aufhalten, Syrerinnen und Syrer, die gesagt haben, die Polizei hat auch begonnen, sie zum Teil von der Landgrenze zu vertreiben. Also da ist schon einiges passiert, auf jeden Fall. Genauso schnell, wie dieser Druck künstlich aufgebaut wurde, so schnell hat man auch versucht, ihn wieder abzubauen, wenn eben auch nicht vollständig. Also es heißt immer noch ungefähr so 3000 Personen nach türkischen Angaben sind immer noch an der Landgrenze selber. Also es ist nicht vorbei irgendwie, aber man hat zumindest eingesehen, dass man die Taktik leicht ändern muss, wenn man in Brüssel überhaupt gehört werden möchte.
Worauf kommt es Erdogan an? Sie können das wahrscheinlich viel besser beurteilen als wir. Wir alle sagen ja hier, das ist die Erpressung. Er will A, militärische Unterstützung, da können wir vielleicht im zweiten Bein drüber reden, aber dann natürlich auch mehr Hilfen und vor allen Dingen direkte Hilfen für die Flüchtlingsarbeit, nicht nur über die Organisation. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste?
Also ich glaube, und das sind ja auch diese Dinge, die, glaube ich, in Europa schwierig zusammenzubringen sind. Also das eine, dieses Auftreten der türkischen Politik seit Jahren, das ist ja jetzt nicht besonders neu. Wir hatten ja 2016, 2017 auch diese großen Krisen mit den Europäern, vor allem mit den Deutschen und den Niederländern. Also dieser sehr rüpelhafte Ton, eben der Versuch, irgendwie wirklich mit Zwang die eigenen Interessen durchzusetzen und dann eben aber wirklich die Lage vor Ort, von der man schon auch sagen muss, da haben die Türken durchaus recht, die ist durchaus sehr ernst, und zwar nicht nur für die rund 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrer, die sich im Land befinden, sondern eben vor allen Dingen für diejenigen, die noch in Syrien sind und die natürlich durch die zunehmende Offensive des syrischen Regimes zusammen mit den Russen eben immer weiter an die türkische Grenze herangetrieben werden und die, wenn es nicht irgendeine andere Form von Lösung gibt, früher oder später, nicht alle von ihnen, aber doch vielleicht ein großer Teil, auch keine andere Zuflucht mehr haben wird, als zu versuchen, über diese Grenze zu entkommen. Und das ist natürlich irgendwie das Szenario, was die Türken verhindern wollen, weil sie der Ansicht sind, dass sie ohnehin schon mit der aktuellen Situation überfordert sind, was wahrscheinlich auch stimmt, und aber eben eine zukünftige Entwicklung das Land nicht mehr stemmen könnte. Und wo sie tatsächlich recht haben, ist, dass es eben auch eine gemeinsame Verantwortung eigentlich zusammen mit den Europäern ist, weil natürlich ganz klar ist, wenn die Leute hier in der Türkei keine Aufnahme finden und eben auch vor allen Dingen, das trifft ja schon für viele zu, die jetzt hier sind, eben auch keine Unterstützung, um irgendwie irgendeine Art von Leben führen zu können. Natürlich ist die präferierte Lösung von vielen, sich eben auf den weiteren Weg in die EU zu machen.
Um nur einen Moment bei der Flüchtlingssituation zu bleiben, da gehört natürlich auch zu, dass durch die Aktivitäten, die militärischen von Herrn Erdogan, wird es nicht unbedingt besser, oder?
Es ist ein gemischtes Signal. Also wir haben ja letztes Jahr diese Offensive gehabt der Türken, auch nochmal auf die von der PKK bis in die YPG gehaltenen Gebiete. Also da kann man jetzt viel drüber reden, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist auf jeden Fall etwas gewesen, was nochmal einen ganzen Schwung an Binnenvertriebenen produziert hat. Das ist etwas, was für sehr viel mehr Unsicherheit in diesen Gebieten gesorgt hat, denn wie gesagt, es gibt viele Gründe, um die PKK zu kritisieren, aber was sie zumindest in Syrien geschafft haben, ist mehr Sicherheit herzustellen als alle anderen Akteure in den von ihnen dominierten Gebieten. Und das ist zumindest da, wo die Türken ja einmarschiert sind, zunichte gemacht worden. Aber was jetzt die letzten Wochen angeht, da sind viele Syrerinnen und Syrer, die eben noch in Idlib verbleiben, die sind voll des Lobes für die Türken, weil sie sagen, die Türken haben in einer Woche geschafft, was die Europäer, was die Amerikaner in 9 Jahren Syrien nicht vermocht
haben. Stichwort Flugverbotszone zum Beispiel.
Genau, es gibt keine Flugverbotszone, aber es ist halt zumindest gelungen, die syrische Luftwaffe an den Boden zu zwingen.
Genau.
Und eben erstmal zumindest temporär den Vormarsch der syrischen Armee aufzuhalten. Und das ist, die Russen, die haben zum Teil noch weiter gebombt, aber es ist zumindest so, dass Leute in Idlib erstmal durchgeatmet haben, gesagt haben, okay, es ist zumindest nicht irgendwie alle 2 Stunden eine Bombe am Himmel zu sehen.
Jetzt kommen wir nochmal kurz zur militärischen Situation, dass da die NATO auch heute recht deutlich reagiert hat. Das hat Erdogan vermutlich kaum anders erwartet, oder? Also im Sinne von, wir mischen uns da nicht ein.
Also es fällt mir manchmal schwer zu sagen, was in Ankara erwartet wird. Denn ich würde auch sagen, sowohl diese sehr unterkühlte Reaktion jetzt von Stoltenberg, aber eben auch die von von der Leyen und Michel, das sind ja Sachen, die nicht besonders überraschend sind, würde man denken, also aus meiner Sicht. Und die Idee auch, dass die NATO, also gerade, dass die europäischen Staaten bereit wären, sich in Syrien militärisch zu engagieren, das erscheint mir völlig, also völlig freischwebend jeglicher europäischen Realität. Aber ich glaube, es zeigt vielleicht auch irgendwie, an welchem Punkt die türkische Politik ist. Nämlich zum Teil einmal, dass man vielleicht einfach auch nicht mehr so gut einschätzen kann, was überhaupt noch die Möglichkeiten sind. Oder aber, dass man es zwar noch einschätzen kann, aber sieht, dass man einfach gar keine anderen Optionen mehr hat. Und deswegen einfach trotzdem nochmal daran appelliert. Sie haben sich ja letzte Woche schon mal den Amerikanern eine Absage geholt, was substanzielles militärisches Engagement angeht. Und wie gesagt, ich vermute bei den Europäern viel mehr als ein paar warme Worte. Und das, was Stoltenberg jetzt nochmal betont hat, wird da auch nicht weiter rauskommen.
Helfen Sie uns, die Öffentlichkeit in der Türkei noch bewerten zu können? Oder ist es zu früh heute Abend?
Also jetzt auf diesem Besuch gab es noch nicht besonders viel Rückmeldung. Was grundsätzlich, was es gibt, also in der letzten Woche, diese Schachzug, jetzt eben die Leute an die Grenze zu karren, der hat natürlich klar in kleineren Oppositionskreisen, in linken Kreisen, sehr viel Kritik erfahren, eben weil Leute richtigerweise gesagt haben, da wird das auf dem Rücken der Geflüchteten, der Migranten, Migranten ausgetragen. Aber im Großen und Ganzen hat das schon sehr viel Zuspruch erfahren. Das muss man auch sagen. Und zwar entweder aus ganz schlicht xenophob angetriebenen Motiven, dass die Leute halt wirklich sagen, die wirtschaftliche Lage hier ist schlecht, wir wollen keine Leute mehr, wir wollen keine Geflüchteten, sollen jetzt endlich nach Europa gehen oder wo auch immer hin. Das ist das eine. Und dann aber, dass der vielleicht etwas fortgeschrittene Dialog, den sie auch von jetzt gemäßigt Konservativen hören können, die eben jetzt nicht sagen, wir wollen keine Ausländer im Land haben, sondern die sagen, wir sind einfach über der Schmerzgrenze drüber und es kann nicht sein, ein Land das wie die Türkei, das, und das würde ich auch sagen, wenn Sie sich das angucken, dass sich aktuell in einer Wirtschaftskrise befindet und das selbst vor dieser Wirtschaftskrise eine hohe Arbeitslosigkeit hatte, aktuell sind es 13%, aber es waren auch davor immer schon über 10%, die einfach nicht die Kapazität hat, diese 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrer richtig zu integrieren. Und wie kann es sein, dass uns das als Land zugemutet wird, während die Europäer, die eine viel größere Wirtschaftskraft haben, nicht bereit sind, eben auch nur geringfügig mehr Menschen aufzunehmen?
Herzlichen Dank. Das war Christian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Flüchtlinge und die Flüchtlingskrise, nun ja, das haben wir gerade schon gehört, die spielt nicht nur in Brüssel eine Rolle, sondern eben auch in Berlin. Die Frage ist, wie umgehen mit möglicherweise Minderjährigen, die auf den griechischen Inseln nur darauf warten, nach Deutschland zu kommen. Die Große Koalition in Berlin hat gestern Abend eine erste Entscheidung getroffen, und sie soll Minderjährige holen, wenn es denn europäische Solidarität gibt. Gudula Geuter.
So unterschiedlich kann man die Verhandlungen betrachten.
Das ist ja eine Einigung, die wir eigentlich schon letzte Woche bei uns in der Koalition angedacht hatten.
So fasst Armin Schuster, der CDU-Innenpolitiker im SWR, die Bereitschaft Deutschlands zusammen, besonders schutzbedürftige Kinder von den griechischen Inseln aufzunehmen. Ein Selbstläufer? Beileibe nicht, berichtet die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken im ZDF aus den insgesamt 7-stündigen Beratungen des Koalitionsausschusses.
Die Sache mit den Kindern hat beschämend lang gedauert, bis wir uns einig waren.
1.000 bis 1.500 Kinder sollen die europäischen Staaten insgesamt aufnehmen, die bereit sind mitzumachen. Es geht um unbegleitete Kinder unter 14 Jahren, vor allem Mädchen, und um Kinder, deren schwere Krankheit dringend behandelt werden muss.
Horst Seehofer hat ja in der vergangenen Woche von 5000 Menschen geredet.
Erinnert die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, angesichts des deutlich geringeren, nun vage vereinbarten Kontingents.
Nach diesem Wochenende und zahlreichen Bekundungen, dass auch Kommunen und Länder in Deutschland willens sind aufzunehmen, erscheint mir die Zahl doch wenig ambitioniert.
Das Hilfswerk World Vision nennt die Entscheidung einen Schritt in die richtige Richtung, bei dem es allerdings nicht bleiben dürfe. Mehr als 14.000 Kinder harten auf den Inseln aus. Andere formulieren härter. Von einem kosmetischen Schaufensterkompromiss spricht Amtsbergs Kollegin von der Linkspartei, Gökay Akbulut, und von Rosinenpickerei auf Kosten des Kindeswohls. Alle Unbegleiteten unter 18, mehr als 4.000, seien besonders schutzbedürftig. Auch der Sachverständigenrat für Migration und Integration lobt die Entscheidung und fordert mehr. Solange sich die EU nicht einigen könne, seien pragmatische Lösungen gefragt. Wie die nun genau umgesetzt werden, müssen die Verhandlungen mit europäischen Staaten ergeben. Klar ist, Deutschland wartet nicht darauf, dass alle europäischen Staaten mitmachen. Das bekräftigt die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Deutschlandfunk.
Wir haben im Moment Anzeichen, dass mehr Länder mitmachen, augenscheinlich auch Frankreich, was für uns immer ganz wichtig ist, weil wir auch enge Partner sind. Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass die Koalition der Willigen etwas größer sein wird als zwei Länder.
Ob das auch wieder ein Beitrag sein kann, um näher an eine Lösung für ein europäisches Asylsystem zu kommen, das wird man sehen.
Ergänzt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Erst einmal aber geht es um die schnelle Hilfe, für die das Bundesinnenministerium allerdings noch an der Bedingung festhält.
Voraussetzung dafür ist aber, dass wir an der europäischen Außengrenze Ordnung herstellen.
Also auch an der griechisch-türkischen Landesgrenze. Wie hart diese Bedingung ist, ist nicht klar. Annegret Kramp-Karrenbauer sagt dazu:
Diese Situation muss entschärft werden, denn die Flüchtlinge sitzen sozusagen zwischen beiden Stühlen. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, wenn der türkische Staatspräsident heute nach Brüssel kommt, wird es genau um die Frage des Deals zwischen der Türkei und der EU gehen, was davon funktioniert hat, was aber davon nicht funktioniert hat und was wir noch besser machen müssen.
Und auch darüber dürfte dann diskutiert werden in Brüssel und in Berlin.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Das Virus, darauf wollen wir jetzt zu sprechen kommen, hat uns auch heute fest im Griff. In Deutschland gibt es die ersten Toten. Zwei ältere Menschen, allerdings mit starken Vorerkrankungen, sind heute gestorben. In Berlin wird unterdessen an unterschiedlichen Fronten gekämpft. Da ist einmal natürlich die Frage, wie kann das Virus eingedämmt werden? Entsprechende Maßnahmen sind unterwegs, da wird über vieles diskutiert. Und dann, was heißt das eigentlich für die Wirtschaft in Deutschland? Volker Findhammer mit den Ergebnissen.
Es war noch einmal ein Versuch der Aufklärung, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, und dem Virologen Professor Christian Drosten unternahm. Und die zentrale Botschaft, die Spahn in den vergangenen Tagen immer wieder betont hatte, stand auch diesmal im Mittelpunkt.
Unser oberstes Ziel ist und bleibt, die Ausbreitung zu verlangsamen. Denn je langsamer sich das Virus in Deutschland verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.
Und dazu gehören für den Gesundheitsminister nach wie vor die bekannten An- und Abstandsregelungen bei Erkältungen, das Bemühen, Menschenansammlungen zu meiden, gerade auch um ältere Menschen und chronisch Kranke zu schützen, die stärker als andere gefährdet sind und deren potenzielle Versorgung durch das Gesundheitssystem nicht gefährdet werden dürfe. Deshalb erneuerte Spahn auch seinen Vorstoß vom Wochenende zu den Großveranstaltungen.
Es ist aus meiner Sicht jedenfalls sicher leichter, auf ein Konzert, einen Clubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit. Und ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen.
Auf der anderen Seite aber sollten Schulen und Kitas nicht grundsätzlich geschlossen werden, damit die Eltern weiter zur Arbeit gehen könnten, auch wenn im einen oder anderen Fall Heimarbeit sicherlich angemessen wäre. Spahn lobte die Entscheidungen im Koalitionsausschuss zur Unterstützung der Wirtschaft als ein angemessenes Paket, um den absehbaren Auswirkungen zu begegnen.
Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Phase ist, wo jeder nochmal die Vorschläge, die er immer schon mal hatte für Wirtschaftspolitik und Steuersenkung, auspacken sollte, sondern dass das jetzt eine Phase ist, wo wir sehr gezielt vor allem in den Bereichen und Branchen helfen und unterstützen sollten, die sehr stark getroffen sind, etwa eben durch so eine Absage von Großveranstaltungen.
Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages erwarten 47% der Unternehmen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch. Besonders betroffene Unternehmen will die Regierung mit Liquiditätshilfen unter die Arme greifen. Und die erweiterten Regelungen beim Kurzarbeitergeld sollen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht entlassen werden müssen.
Das ist etwas, was wir in der Finanzkrise gemacht haben und was damals sehr erfolgreich war und was den Unternehmen natürlich ein hohes Maß an Liquidität gibt, wenn sie nicht so agieren können,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sprach vom notwendigen Impfstoff gegen die möglichen Wirtschaftseinbrüche. Und der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, erklärte, die Große Koalition habe den Ernst der Lage erkannt. Bereits ab April sollen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gelten. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt 60% des ausgefallenen Nettolohns und die Kosten für die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden werden vorerst voll erstattet. Außerdem sollen die Unternehmen das Kurzarbeitergeld bereits nutzen können, wenn nur 10% der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind, statt einem Drittel wie bisher. DGB-Vize Annelie Bundenbach betonte, die Bundesregierung habe entschlossen gehandelt und das sei gut so.
Soweit der Bericht von Volker Findhammer. Wir schauen nach Italien. Dort gibt es die meisten Toten. Die Zahlen steigen sogar recht dramatisch. Die italienische Regierung hat jetzt ebenso dramatische Maßnahmen beschlossen. Jörg Seiselberg.
Das von der Regierung beschlossene Dekret sieht vor, dass die Menschen in Italien nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen unterwegs sein dürfen oder wegen eines Notfalls. Das ganze Land wird wegen der Coronavirus-Krise damit faktisch zur Schutzzone erklärt. Die Kernaussage des jetzt beschlossenen Dekrets laute, so Ministerpräsident Conte, bleibt zu Hause. Mit dieser drastischen Maßnahme will die Regierung eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Italien begrenzen. Conte begründete den Schritt am Abend in einer Pressekonferenz mit der stark gestiegenen Zahl an Todesfällen und den zunehmend mehr Menschen, die sich mit Coronavirus-Infektionen in Intensivtherapie befinden. Zuvor hatte Italiens Zivilschutz bekannt gegeben, dass sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Italien auf über 9.100 erhöht hat, eine Steigerung innerhalb von 24 Stunden um über 1.800 Fälle. Die Zahl der Toten stieg um fast 100 auf 463. Erst am Wochenende hatte die Regierung mit einem Dekret große Teile Norditaliens zur Schutzzone erklärt. Laut Medienberichten sind aber zahlreiche Menschen aus dem Gebiet unkontrolliert ausgereist.
Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat weitere Probleme mit seinem Flugzeug 737 MAX, das ohnehin am Boden steht. Jetzt kommt heraus, die Verkabelung entspricht nicht den Vorgaben. Thorsten Teichmann.
Ingenieure und Manager der US-Flugaufsicht FAA sind offenbar zum Schluss gekommen, dass die Verkabelung der 737 MAX gegen Auflagen verstößt. Die Behörde will von Boeing verlangen, betroffene Kabelstränge der bisher gebauten Flieger dieses Typs neu zu ziehen. Das würde fast 800 Maschinen betreffen. Das Wall Street Journal berichtet, dass der Chef der FAA, Dixon, noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Bei den Auflagen der Flugaufsicht geht es darum, Kurzschlüsse, Kabelbrände und damit Unglücke zu vermeiden. Technische Experten der FAA hätten der Führung der Behörde empfohlen, darauf zu bestehen, dass der Flugzeugbauer die Kabelstränge erneuert. Boeing hat nach Informationen des Wall Street Journal dagegen erklärt, das Risiko sei gering und in der langen Geschichte der 737-Baureihe habe es nur selten Kurzschlüsse gegeben. Das heißt, auch bei vorangegangenen Versionen des Fliegers sind die Kabel offenbar nicht so verlegt, wie es die jüngsten Vorgaben der Flugaufsicht verlangen. Die Maschinen müssen deshalb aber nicht am Boden bleiben. Seit dem Absturz von zwei Maschinen vom Typ 737 MAX mit insgesamt 346 Toten kämpft Boeing um verloren gegangenes Vertrauen bei Passagieren, Airlines und Behörden. Deshalb würde das Unternehmen einer endgültigen Forderung der US-Flugaufsicht wohl nachkommen, auch wenn sich die Neuzulassung der bisher gebauten Flieger damit weiter verzögert. Anfang des Jahres hatte Boeing die Produktion der jüngsten Version der 737 vorübergehend ganz eingestellt.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland hat noch ein heftiges Nachspiel, ein juristisches, was jetzt in der Schweiz begonnen hat, der Sommermärchenprozess. Dort stehen Menschen vor Gericht, die allerdings nicht gekommen sind. Dietrich Karl Meurer.
Alle drei deutschen Ex-Fußballfunktionäre hatten gesundheitliche Gründe genannt, warum sie nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen. Bert Luginbühl, der Anwalt des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, sagte vor Beginn der Verhandlung:
Herr Dr. Zwanziger hat sich einer Augenoperation unterziehen müssen, die lange vorher angekündigt war, die dringend medizinisch geboten war. Er ist gesundheitlich nicht in der Lage, weder zu reisen noch genügend zu lesen. Das ist die eine Geschichte. Und der andere Punkt ist derjenige wegen dem Coronavirus.
Es bestünde ein lebensgefährliches Risiko. Ganz ähnlich die Argumentation des ebenfalls angeklagten ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und des früheren DFB-Generalsekretärs Horst R. Schmidt. Das Bundesstrafgericht im Südschweizer Bellinzona liegt unweit der Grenze zu dem von dem Coronavirus besonders betroffenen Norditalien. Die Richterin wertete das Fehlen der Beschuldigten als unentschuldigt. In dem Prozess geht es um eine dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro vom DFB an die FIFA im Vorfeld der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Summe wissentlich falsch deklariert zu haben.
Um 23.35 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Ich habe schon angesprochen, die Börsen haben heute den Rückwärtsgang eingelegt und das ist noch untertrieben. Einzelheiten zunächst zur Börsenentwicklung von und mit Konrad Busen.
Leichter in die Kurzarbeit. Für Mitarbeiter von MAN ist es kein Trost, dass die Bundesregierung die Kurzarbeit erleichtern will. Am Tag, der an der Börse bereits der Schwarze Montag genannt wird, gab der Chef des Lkw-Bauers MAN bekannt, massiv Stellen streichen zu wollen. Die Nachfrage nach Lastwagen in Europa werde dieses Jahr um 10-20% zurückgehen. 13,6% minus, so stark ist der Verlust der Deutschen Bank-Aktie, ausgerechnet am Tag vor dem 150. Geburtstag der Bank. Das Coronavirus macht der Bank nun in vielerlei Hinsicht einen Strich durch die Rechnung. Eine Party in Berlin zum Jubiläum wird abgesagt. Und eine drohende Rezession wegen des Coronavirus ist natürlich eine schlechte Aussicht für die Banken. Dazu kommt, dass die Zinsen immer weiter sinken. Das Niedrigzinsumfeld wird die Banken voraussichtlich noch lange quälen. Heute ist die Rendite der deutschen Bundesanleihen auf einen neuen Minusrekord gesunken. Und zwar auf minus 0,91%. Das war zeitweise der durchschnittliche Zinssatz der 10-jährigen Bundesanleihe. Dahinter steckt die verzweifelte Suche der Anleger nach sicheren Geldanlagen. Sie sind immer mehr bereit, dem deutschen Finanzminister etwas zu zahlen für das Privileg, der Bundesrepublik Deutschland Geld leihen zu dürfen. Bei den Aktien die Gegenbewegung. Der DAX verliert rund 8% auf 10.625 Punkte. Seit seinem Rekordhoch vor genau 3 Wochen hat der deutsche Aktienindex 23% an Wert verloren.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Mehr zu den Hintergründen und was heute an den internationalen Börsen passiert ist, von und mit Brigitte Scholtes.
Einen Crash dieses Ausmaßes hatten die Börsianer wohl nicht erwartet. Vor 2 Wochen noch feierten sie einen Indexhöchststand nach dem nächsten. Dann aber setzten sie Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ein und die Kurse gaben nach. Anlass für den heutigen Absturz aber war der Einbruch der Ölpreise. Den hatten die Anleger nicht in dem Maße vorhersehen können. Die Ölpreise standen zwar schon unter Druck, weil die Nachfrage wegen der Corona-Krise gesunken war. Doch dann konnte sich die OPEC nicht mit Russland auf eine Förderkürzung einigen. Die OPEC wollte die bis zum Jahresende aushandeln, Russland aber nur die schon bestehenden Kürzungen auf das 2. Quartal verlängern. Noch weniger vorhersehbar war dann der nächste Schachzug Saudi-Arabiens, die Förderung zu erhöhen und das Öl mit Rabatt, mit Kampfpreisen zu verkaufen. Das habe zu der Panik an den Börsen geführt, die heute zu beobachten ist, erklärt Neurofinanzexperte Roland Ulrich. Panik aber sei wie ein Cortisolschock.
Wenn über die Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet wird, verfällt der Mensch in Panik. Das heißt, der Verstand ist ausgeschaltet, wir reagieren sehr impulsiv, sehr emotional und folgen der Herde und der Masse und lassen uns eben auch von der Masse und von der Panik anstecken und dann wird blind verkauft. Und es bedarf manchmal nur so kleiner Auslöser. Und das war einfach der Kollaps des Ölpreises, nachdem sich die OPEC am Wochenende nicht einigen konnte und gleichzeitig eben auch die Ausbreitung des Coronavirus mit faktisch der Schließung von Norditalien jetzt. Das schürt natürlich die Unsicherheit und Unsicherheit ist immer Gift für die Börse.
Das Gift führte weltweit zu heftigen Kurseinbrüchen. An der Wall Street wurde der Handel sogar ausgesetzt, als die Kurse zu Beginn um mehr als 7% einbrachen. Denn die Anleger stellen viele Fragen, sagt Ulrich, der lange Jahre selbst für das Aktiengeschäft einer Großbank verantwortlich war.
Keiner weiß, weder professionelle noch private Anleger, wie man die Auswirkungen des Virus bewerten soll in den Märkten. Das heißt, kommen wir jetzt in eine weltwirtschaftliche Rezession oder ist es nur ein Abschwung? Wie lange wird er anhalten? Wie stark sind die Gewinneinbrüche der Unternehmen? Das heißt, wie stark ist dieser Angebotsschock, dieser Nachfrageschock der unterbrochenen Lieferketten, der unterbrochenen Produktionsketten? Wie langfristig wird das anhalten? Ist das jetzt für 1 Quartal? Dann werden wir uns schnell wiederholen. Aber hält das länger an, dann kann es wirklich zu einem ausgedehnten Bärmarkt führen. Und solange diese große Unsicherheit da ist, werden sich die Märkte auch nicht wirklich ernsthaft erholen können.
Auch Stefan Scheurer von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors sieht viele irrationale Anteile in den heutigen Kursreaktionen.
Die Angst ist, glaube ich, der schlechteste Ratgeber, den man haben kann an den Börsen. Von daher, man muss sich erst mal wieder das ganze Thema setzen lassen. Jetzt lassen Sie uns mal ein, zwei Wochen oder Monate ins Land gehen. Die Leute haben sich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und dann fängt auch die Lieferkette wieder an zu laufen und so kommt man in den Sommer rein und kann sich's auch wieder entspannter angehen.
Entspannter angehen könne man die Lage aber erst mit neuen Daten zur Konjunktur.
Wann kommt es zu einer Stabilisierung im Handel oder in der Produktion, sodass wir nicht völlig abrutschen? Das ist meines Erachtens viel wichtiger. Geldpolitik kann bei dem Anfrage- und auch Nachfrageschock sehr, sehr wenig auswirken.
Die Geldpolitik könne allenfalls psychologisch beruhigen. An Liquidität mangelte es den Finanzmärkten nämlich nicht. Auch entfalten bisher die Ankündigungen von Konjunkturpaketen durch die EU oder die Bundesregierung noch keine beruhigende Wirkung. Heute sei eine Blase geplatzt, meint deshalb Ulrich.
Der Markt war natürlich massiv überbewertet. Im Nachhinein sind wir mal schlauer. Vorher haben alle fleißig investiert. Keiner wollte die steigenden Kurse nicht mitnehmen. Aber wir haben natürlich eine eklatante Bewertungsblase in den Märkten gehabt. Die Bewertungen der Aktien haben sich von der Realität komplett entkoppelt. Gleichzeitig hat die Wirtschaft weltweit durchaus geschwächelt. Es gab ja schon eine Menge Indikatoren auf der Konjunkturseite, die darauf hingedeutet haben, wir haben hier eine spekulative Blase in den Märkten. Und deswegen waren die Märkte natürlich besonders verwundbar für Rückschläge.
Das war die Analyse von Brigitte Scholtes, so viel zu den Märkten. Wir kommen zu einem anderen Markt, der außerordentlich gut läuft, so würden die Börsianer das vermutlich formulieren. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI formuliert es etwas anders. Die Waffenexporte steigen und das ist für die SIPRI-Leute keine gute Nachricht. Carsten Schmiester.
Die Stockholmer Friedensforscher untersuchen die langfristige Entwicklung des weltweiten Handels mit schwereren Waffen und Waffensystemen. Dabei haben sie die Jahre 2010 bis 2014 und 2015 bis 2019 miteinander verglichen. Ergebnis: US-amerikanische Waffenexporte sind um 23% und damit laut SIPRI dramatisch angestiegen. Der weltweite Durchschnitt lag bei plus 5,5%. Die USA als mit Abstand größter Waffenexporteur der Welt haben damit ihren Anteil am globalen Waffenhandel von 31% auf 36% erhöht. Die Hälfte ihrer Waffenlieferungen ging in die Krisenregion Nahe Osten und dort wiederum zur Hälfte an Saudi-Arabien. Die USA liegen weit vor der Nummer 2 in dem Geschäft, vor Russland, das aufgrund rückläufiger Verkäufe vor allem nach Indien ein Minus von 18% verzeichnet hat. Auf Platz 3 der größten Exportnationen setzt SIPRI nun Frankreich mit einem Rekordplus von 72%. Deutschland hat seine Exporte um 17% gesteigert und liegt auf dem 4. Platz, vor China und Großbritannien. Der deutsche Anteil an weltweiten Waffenexporten liegt bei 5,8%. Ein knappes Drittel der deutschen Lieferungen ging nach Asien und Ozeanien, etwa ein Viertel in andere europäische Staaten, ein weiteres Viertel in den Nahen Osten. Dabei machten U-Boot-Lieferungen unter anderem an Südkorea, Ägypten und Israel mehr als ein Drittel aller deutschen Exporte aus. Größter Waffeneinkäufer der Welt ist übrigens Saudi-Arabien, gefolgt von Indien, Ägypten, Australien und China.
Das war der Bericht von Carsten Schmiester. Und dass Waffen gebraucht werden, zeigt sich immer wieder, leider allzu oft. Zum Beispiel auch bei dem Flug MH17. Vor knapp 6 Jahren ist er über der Ostukraine abgeschossen worden. 298 Menschen sind gestorben. Heute gab es den Prozessauftakt in Den Haag. Ludger Kaczmierczak.
Karen Honacker, Tim Renkers, Jeroen.
Als Staatsanwältin Dedivoj Acoy die Namen aller 298 MH17-Opfer vorliest, ist es mucksmäuschenstill im Gerichtssaal, 20 Minuten lang. Ein bewegender Moment auch für Ria van der Steen, die bei dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine ihren Vater und ihre Stiefmutter verloren hat. Dass nun den ersten 4 Tatverdächtigen der Prozess gemacht werde, sei immens wichtig für die Angehörigen, sagt sie, auch wenn die kommenden Monate und vielleicht Jahre emotional nicht leicht sein werden. Weil du auf diesen Moment so lange gewartet hast, kommt alles wieder hoch. Auch die Angst und Panik des ersten Tages, das ist alles wieder da. Ich habe durchaus gemischte Gefühle, aber die Freude darüber, dass es nun losgeht, überwiegt bei mir in diesem Moment. Angeklagt sind 4 Männer, die auf Seiten der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine aktiv gewesen sein sollen. 3 russische Staatsbürger und 1 Ukrainer.
Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov, and Leonid Kharchenko.
Die vier Beschuldigten müssen sich wegen des Abschusses eines zivilen Flugzeugs und wegen 298-fachen Mordes vor Gericht verantworten. Sie hätten zwar nicht selbst auf den roten Knopf gedrückt, aber den Transport der für den Abschuss verantwortlichen Bugrakete mit vorbereitet und begleitet, so die Anklägerin.
In den Augen von het Openbaar Ministerie haben sie bewerkstelligt.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben sie dafür gesorgt, dass rund um den 17. Juli 2014 eine tödliche Waffe, nämlich die Bug-Batterie, in den Osten der Ukraine gebracht wurde, zu einem Platz, von wo aus die Rakete abgeschossen werden konnte und Flug MH17 traf. Danach haben sie ebenfalls dafür gesorgt, dass die tödliche Waffe wieder zurücktransportiert wurde.
Vervolgens haben sie er auch dafür gesorgt, dass das tödliche Waffen wieder wird.
Zurück nach Russland, denn nach den Erkenntnissen des internationalen Ermittlerteams gehörte das Bug-System zur 53. Brigade der russischen Luftabwehr in Kursk. Moskau streitet jedoch jede Verwicklung in den Fall ab. Die Regierung spricht von einer Medienkampagne gegen Russland und von gefälschten oder manipulierten Beweisfotos und Telefonaufnahmen. Das Verfahren begann in Abwesenheit der Beschuldigten. Nur einer der Angeklagten, Oleg Pulatow, lässt sich vor Gericht durch Anwälte vertreten. Er wolle seine Unschuld beweisen, erklärte seine niederländische Verteidigerin Sabine ten Duschrate in ihrem Eröffnungsstatement.
Oleg Pulatow stellt sich auf das Standpunkt, dass er nicht verantwortlich ist.
Oleg Pulatow vertritt den Standpunkt, in keinster Weise verantwortlich zu sein für den Abschuss von MH17 und oder die Folgen davon. Dass ein Prozess in Abwesenheit der Angeklagten geführt wird, ist eine Besonderheit des niederländischen Rechtssystems. Anders als in Deutschland und den meisten anderen Ländern gehe es nämlich nicht ausschließlich darum, jemandem eine Tat nachzuweisen, erklärt Staatsanwalt Wart Ferdinand Düsse.
Eine Strafsache dreht nämlich auch.
In einer Strafsache geht es auch darum festzustellen, was genau passiert ist. Es geht um die Wahrheitsfindung. Der Tatverdächtige kann dabei durch seine Aussagen eine wichtige Rolle spielen, aber er muss sich nicht einlassen, damit das Gericht zu einem legitimen Ergebnis kommt.
Aber sein Inbreng ist nicht notwendig für eine legitime Auskunft.
Im Gerichtssaal konnten nur etwa 20 Hinterbliebene der Opfer den Prozessauftakt verfolgen. Für die vielen anderen Angehörigen haben die Justizbehörden in der Nähe von Utrecht ein Kongresszentrum angemietet, in dem das Verfahren übertragen wird. Nach Einschätzung von Experten wird es vermutlich Jahre dauern, ehe das Gericht ein Urteil fällt.
Sie hörten Ludger Kaczmierczak. Der amerikanische Präsident hatte sich ja kürzlich wieder einmal gefeiert, das tut er ganz besonders oft, für sein Abkommen mit den Taliban über den Frieden in Afghanistan. Nun ja, zu diesem Abkommen gehört auch die Verhandlung der Taliban mit der afghanischen Regierung. Jetzt gibt's gleich zwei Regierungen. Wir werden sehen, was das heißt. Ein Kommentar dazu von Silke Dietrich.
Zwei große Spatenstiche, die das Grab für die Demokratie in Afghanistan heute gegraben haben. Und zwei sture Männer haben sich dafür auch noch feiern lassen. Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah haben zeitgleich eine Zeremonie abgehalten, nur wenige Meter voneinander entfernt, und sich zu Präsidenten von Afghanistan krönen lassen. Das ist eine absolute Farce. Der afghanische Nachrichtensender Tolo News hatte seinen Bildschirm geteilt. Deutlicher konnte man den Riss in der Regierung Afghanistans nicht zeigen. Und als wäre dieses Theater nicht schon absurd genug, gab es im Hintergrund nicht nur Musik, sondern ein lautes Begleitfeuerwerk durch Raketenangriffe. Ausgerechnet vom sogenannten Islamischen Staat, den Ashraf Ghani schon im letzten Jahr besiegt haben wollte, so hatte er es selbst verkündet. Die Fernsehbilder zittern durch die Wucht der Explosion und Ashraf Ghani bleibt mit heroischer Geste standhaft am Rednerpult, öffnet seine Jacke und zeigt auf seine Brust. Ich trage keine kugelsichere Weste, ruft er seinen Anhängern zu. Diese Brust ist bereit, sich für Afghanistan und meine Landsleute zu opfern. Aber diese Brust schien keinen Millimeter bereit, eine politische Lösung für die Krise zu finden. Auch wenn die afghanische Wahlkommission Ashraf Ghani mit knapp mehr als 50% der Stimmen zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt hat, es ist ein extrem wackeliges Mandat. Die Wahlbeteiligung lag gerade mal bei 15%. Und es gab mehr als 16.000 Beschwerden, weil bei den Wahlen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Dennoch wurde Ashraf Ghani nach mehr als 4 Monaten Gerangel dann noch schnell zum Wahlsieger erklärt, bevor die USA mit den Taliban ein Abkommen geschlossen haben. Davon können die Islamisten nicht im geringsten beeindruckt gewesen sein. Sie haben mehr als 1,5 Jahre durchgehalten und die afghanische Regierung komplett aus ihren Verhandlungen mit den USA außen vor gelassen. Sie behaupten, rund 70% des Landes bereits zu beherrschen und sind ohnehin der festen Überzeugung, dass sie ihr islamisches Emirat von Afghanistan wieder errichten werden.
Sie warten nur darauf, dass die, wie sie es sagen, lästigen ausländischen Besatzer endlich abziehen. Und mit ihrem Abkommen haben sie erreicht, dass sich die USA darauf festlegen. In den nächsten 14 Monaten. Die Taliban haben zwar auch zugestimmt, sich mit Vertretern der afghanischen Regierung und der afghanischen Zivilgesellschaft zu Verhandlungen zu treffen, um über die Zukunft ihres Landes zu diskutieren. Aber wen werden sie vor sich sitzen haben? Eine völlig zerstrittene politische Elite, die ihre eigene demokratische Verfassung mit Füßen tritt. Die es so weit kommen lässt, dass zwei Regierungen gegeneinander antreten, gestützt von ehemaligen Kriegsfürsten, und die mit dieser Präsidenten-Doppelzeremonie heute neue Kriegsgräben aufgerissen haben. Es ist völlig unklar, wer nun mit den Taliban und ob überhaupt in den nächsten Tagen zusammensitzen wird. Klar ist nur, dass dieser heutige Tag jede Anstrengung, das Land demokratisch zu regieren, zunichte gemacht hat. Der 9. März 2020 ist eine Bankrotterklärung für die Demokratie in Afghanistan.
Das war der Kommentar von Silke Dietrich. Unser letztes Thema beschäftigt sich mit dem Libanon. Der Libanon ist das Land mit weltweit einer der höchsten Staatsverschuldungen. Und jetzt kann das Land zum ersten Mal seine Kredite nicht zurückzahlen. Das ist nicht nur ein ökonomisches Thema, gerade im Libanon geht es auch um mehr. Denn das erschüttert das ohnehin fragile politische Gleichgewicht. Die Lage im Libanon, geschildert von Anne Almeling.
Einen Kaffee trinken gehen, im Restaurant zu Mittag essen. Viele Libanesen können sich das nicht mehr leisten. Zehntausende haben in den vergangenen Monaten ihre Stelle verloren. Wer Arbeit hat, verdient meist nur noch die Hälfte oder so gut wie gar nichts mehr. Fayez Al-Kais und seine Familie kommen kaum über die Runden. Wir können keine weiteren Einschnitte ertragen. Ich habe meiner Frau 50.000 Lira gegeben, aber das reicht nicht, um ein Essen zuzubereiten. Für eine Familie mit 4 Kindern reicht es nicht einmal fürs Essen. Der Libanon steckt in einer Wirtschaftskrise, wie sie die Menschen noch nicht erlebt haben. Dem Land mangelt es an Geld. Jahrzehntelang hat die Elite des Landes, haben Politiker und einflussreiche Geschäftsleute einen großen Teil der Einnahmen in die eigene Tasche gesteckt und den Staat geplündert. Das funktionierte, bis die Staatsverschuldung mit 170% des Bruttoinlandsprodukts eine astronomische Höhe erreichte. Im Oktober geriet das System ins Wanken. Die Reichen zogen ihr Geld ab. Das libanesische Pfund verlor etwa die Hälfte seines Wertes. Die Kreditwürdigkeit des Landes wurde mehrfach herabgestuft. Heute hätte der Libanon ausländische Schulden von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar zurückzahlen müssen. Doch bereits am Samstag erklärte Ministerpräsident Hassan Diab, dass der Staat die fällige Anleihe nicht bedienen werde. Wir haben keine Wahl. Wir müssen eine bewusste und angemessene Haltung einnehmen, um die Interessen des Landes und der Leute zu schützen. Unsere Devisenreserven haben ein beunruhigendes Niveau erreicht und das erfordert, dass die libanesische Republik ihre Schuldenrückzahlung aussetzt. Wir brauchen das Geld, um die Grundbedürfnisse der Libanesen zu erfüllen. Beobachter fürchten, dass bald die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Libanesen unter die Armutsgrenze rutschen könnten. Als die Regierung im Oktober versuchte, die finanziellen Probleme mit der Einführung neuer Steuern zu lösen, brach eine Protestwelle los. Ministerpräsident Diab, der erst seit kurzem im Amt ist, kündigte nun andere Maßnahmen an. Der Libanon wird seine Ausgaben reduzieren, indem er Reformen einführt, auch eine Reform des Stromsektors. Unser Plan wird mehr als 350 Millionen US-Dollar pro Jahr einsparen. Reformen, die in den Augen vieler Libanesen längst überfällig sind.
Der Libanon setzt seinen Schuldendienst aus. Das war ein Bericht von Anne Almeling. Ich habe jetzt zum Ende dieser Sendung Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist die Kollegin Martina Gnad. Die hat schon mal in die Kommentarspalten von morgen geschaut. Bitte schön.
Die meisten Zeitungen kommentieren die weitere Ausbreitung des Coronavirus und vor allem die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Frankfurter Rundschau vergleicht die Epidemie mit einem Naturereignis. Sie greift das an, was unverzichtbar ist in der modernen Wirtschaft: Mobilität. Plötzlich zeigt sich, was nicht so leicht zu digitalisieren ist, wo es überall physische Mobilität braucht. Die Wirkung erinnert an 2008, als die Mobilität des Geldes stockte. Probleme treten nicht nur an bestimmten Stellen auf, sondern bringen Systeme ins Schlingern. Die neue Presse aus Coburg kommentiert die Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft unter die Arme greifen will. Ob Verkehrswege, Wohnungsbau oder Digitales. Nun sollen im Rahmen einer nationalen Investitionsallianz viele Milliarden Euro in die Hand genommen werden. Dabei haben Ökonomen seit Jahren auf die vielen Defizite in der Infrastruktur hingewiesen und mehr Investitionen gefordert. Doch in Berlin waren viele mit sich beschäftigt und damit die üppigen Steuereinnahmen vor allem in Sozialpolitik zu investieren. Hat Bundesgesundheitsminister Spahn zu spät die Zügel angezogen? Hätte er früher alarmierter auftreten müssen, überlegt der Tagesspiegel aus Berlin. Bisher gibt ihm der Verlauf der Epidemie recht, aber wir stehen, politisch wie faktisch, vor einem kritischen Punkt. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth plädiert für flächendeckende Schulschließungen. Es wäre nur konsequent, 2 Wochen Corona-Ferien anzuordnen. Die Schüler werden deshalb später einmal nicht dümmer sein und die Welt wird daran nicht zugrunde gehen. In der Gesamtbetrachtung hält sich übrigens auch der Schaden in Grenzen, wenn Fußballteams ohne Zuschauer spielen, wenn so manche Großveranstaltung einfach nicht stattfindet. Es wird höchste Zeit, dass aus der mutlosen Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn, auf Großveranstaltungen zu verzichten, ein klares Verbot wird. Ein weiteres Thema in den Kommentaren ist die Entscheidung der deutschen Regierung, zusammen mit anderen EU-Staaten bis zu 1500 unbegleitete Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Endlich, findet die Südwestpresse aus Ulm. Zugegeben, der Schritt ist nicht groß. Aber genau das muss die deutsche Politik zurzeit leisten. Humanität beweisen und gleichzeitig der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, dass die Lage zu bewältigen ist. Der Reutlinger Generalanzeiger spricht von einem Zeichen der Menschlichkeit in einer Situation, in der es immer schwieriger wird, humanitäre Seiten zu zeigen, ohne sich vor den Karren anderer spannen zu lassen. Denn natürlich schürt der türkische Präsident Erdogan die Not der Flüchtlinge, um von Europa mehr Geld zu erpressen. Ein allzu großes Entgegenkommen spielt ihm in die Karten und sorgt dafür, dass er bei der nächsten Gelegenheit wieder Menschen in Richtung EU-Grenze schickt. Und die Rheinzeitung aus Koblenz wirft der EU ein jahrelanges dramatisches Versagen vor. Kriege wie in Syrien wurden beobachtet, ohne den Nachbarstaaten rechtzeitig bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu helfen. Im Gegenteil, Gelder wurden gekürzt. Menschen werden sich aber immer auf den Weg machen, wenn ihnen sonst nur Elend bleibt. Die EU muss endlich umsteuern.
Dankeschön, das war die Kollegin Martina Gnad und das war der Tag, so wie wir ihn heute gesehen haben. In den nachfolgenden Sendungen werden wir natürlich alle aktuellen Dinge weiter beobachten, Corona und andere Themen. Morgen ab 5 Uhr ist der Kollege Jörg Münchenberg für Sie da, unter anderem um 7.15 Uhr ein Interview mit Norbert Röttgen. Da geht es nochmal um Erdogan und die Europäische Union. Das war's hier von uns. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.